Die Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene präsentiert der NeoCast Update Neonatologie. Am Mikrofon Mario Rüdiger.
McDonald kennt wahrscheinlich jeder von Ihnen. Aber haben Sie schon mal was von den Ronald McDonald Häusern gehört? Falls nicht, dann hören Sie rein. Herzlich willkommen zum NeoCast. Die Dreiviertelstunde für alle neonatologisch Interessierten, die keine Lust auf PowerPoint haben und trotzdem auf dem Laufenden bleiben wollen. Am Mikrofon Mario Rüdiger, mein heutiger Gast, Herr Köstler von der Ronald McDonald Kinderhilfe. Heute freue ich mich ganz besonders, Herrn Adrian Köstler, den Vorstand der McDonalds Kinderhilfe, als Gast begrüßen zu dürfen. Köstler, herzlich willkommen im NeoCast.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Rüdiger. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen.
Ja, die McDonalds Kinderstiftung sorgt ja seit vielen Jahren dafür, dass Familien schwer kranker Kinder in unmittelbarer Nähe von Kliniken auch ein Zuhause, natürlich auf Zeit, und in den Ronald McDonald Häusern können dann eben Eltern und Geschwister während der sehr langen Behandlungsphasen gemeinsam wohnen und sind dabei ja relativ nahe bei ihren Kindern dabei. Das ist ja wichtig, um die medizinische Versorgung und auch bei den Eltern und Familien die seelische und emotionale Unterstützung zu geben, die eben für die Genesung dieser Kinder. Ich würde mal einfach so zusammenfassen, die Ziele der Stiftung sind also Unterstützung und Entlastung von Eltern, die Bereitstellung von Gemeinschaftsräumen und Rückzugsorten. Und dafür betreiben Sie und finanzieren Sie die Ronald McDonald Häuser. Und Sie stärken damit eigentlich auch gleich noch ehrenamtliches Engagement. Ist es so die wichtigsten Punkte oder wie aus Ihrer Sicht, was würden Sie noch ergänzen?
Sie haben das schon sehr gut zusammen. Wir bauen und betreiben diese Ronald McDonald Häuser mit die eine Unterkunft für Familien, also in Kliniknähe. Und das Ehrenamt ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil in unserer Arbeit. Also Sie haben das schon sehr, sehr treffend formuliert, Herr Professor Rüdiger.
Ich, um meinen Gast immer ein bisschen besser kennen, habe ich am Anfang immer so eine Frage, wie Sie dazu gekommen sind oder ob Sie irgendwie ein Erlebnis für unsere Zuhörer Sie mit uns teilen möchten, was Sie irgendwie sehr nachhaltig
Ich bin ja ursprünglich gelernter BWLer, beziehungsweise ja Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Wirtschaftsprüfung und Controlling studiert, bin auch dann nach meinem Universitätsabschluss erstmal in die Wirtschaftsprüfung. Da hatte ich dann aber schon auch ein erstes Erlebnis, das mit sozialem Engagement zu weil ich hatte ein Prüfungsmandat, und zwar die Lebenshilfe. Wir arbeiten mit Einschränkungen, und da ging es nicht nur um Gewinne oder Shareholder Value oder Aktienrendite, sondern hier ging es darum, wie kann man hier auch mit öffentlichen Geldern und auch mit Spenden, und das hat anscheinend dann schon ja eine gewisse Saat in mir hinterlassen. Ich bin meine zweite Berufsstation war ja dann bei McDonald's Deutschland. Dort habe ich im Finanzbereich verschiedene Stationen durchlaufen. Und relativ am Anfang gab es Umstrukturierungen und war auch dann habe ich mir auch selbst überlegt, ob ich das Unternehmen wieder verlassen soll. Und da hat mich mein damaliger Chef, der Finanzvorstand von McDonald's Deutschland, hat mich dann also zu sich in sein Zimmer geholt und hat gesagt, ja, bei uns ist es etwas unruhig momentan, es gibt viele Umstrukturierungen, aber er würde sich freuen, wenn ich im Unternehmen verbleiben würde, und hat mir eine Aufgabe angegeben, was sich um die Finanzen der damaligen McDonald's Kinderhilfestiftung amtlich, also schon auch im Rahmen natürlich meines Berufes. Und in diesem Rahmen habe ich die McDonald's Kinderhilfestiftung, habe sie damals die ersten Jahre ja außerhalb meines eigentlichen Berufes unterstützt. Und 7 Jahre später wurde ich dann hauptamtlicher Vorstand dieser Stiftung.
Das ist ja ein interessanter Weg. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass auch Stiftungen sozusagen hochprofessionell geführt werden. Also Ehrenamt ist gut. Und Ehrenamt ist auch wichtig, aber auch die Gelder von Stiftungen, die müssen ja auch entsprechend verwaltet werden und auch so genutzt werden, dass der größte Benefit rauskommt.
Ja, das war natürlich auch damals auch schon ganz wichtig, dass man auch eine richtige Mittelverwendung. McDonald's Deutschland war natürlich auch ein sehr aufstrebender Markt im Quick-Service-Restaurant-Bereich. Es gab damals schon über 1000 Restaurants, und die Franchise-Nehmer und die Company haben schon ganz treu und fest die McDonald's Kinderhilfestiftung, die damals Jahr noch erst 12 Häuser hatte, gemeinschaftlich unterstützte. Und da habe ich damals schon gesehen, dass da eine ganz wichtige Arbeit passiert, die eben im Gesundheitssystem ansonsten nicht vorgesehen ist. Also die Deutsche Stiftung wurde erst 1987 gegründet. In 2 Jahren feiern wir das 40-jährige Jubiläum. Aber eigentlich begann die Geschichte schon wesentlich früher. Und zwar 1974 in Philadelphia. Dort gab es eine sehr engagierte Kinderärztin, die Dr. Andre Evans. Das war eine Onkologin. Und die hatte eine Patientin, die Kim Hill, die an Leukämie erkrankt war. Deren Vater, Fred Hill, war ein professioneller Footballspieler bei den Philadelphia Eagles. Fred Hill hat mit seiner Frau Fran, um natürlich bei ihrer kranken Tochter Kim sein. Und Dr. Andre Evans hat dann gesagt, ich habe einen Traum. Ich möchte eine Unterkunft haben für Eltern, das nahe an der Klinik ist, aber nicht in der Klinik. Und es soll eine Art Zuhause auf Zeit sein. Home, far away from home hat sie das genannt. Und um natürlich so etwas zu ermöglichen, braucht man Geld. Und mit dieser Idee ist Fred Hill zu einem seiner Sponsoren gegangen. Und das war Ray Kroc, der Gründer von McDonald's in USA. Und hat ihm von dieser Vision erzählt, von diesem Wunsch. Und Ray Kroc hat natürlich das sehr amerikanisch gemacht. Und er hat gesagt, na ja, dann sammelt ihr erstmal Spenden und ich werde diesen Spendenbetrag verdoppeln nach dem Matching Fund Prinzip. Und dann werden wir hoffentlich dieses Haus bauen können. Und die Philadelphia Eagles haben dann eine Telefonaktion gemacht. Da konnte man dann alle Spieler anrufen und spenden, so wie man es ja heute auch aus dem Fernsehen. Und da kam dann über eine halbe Million Dollar zusammen und Ray Kroc hat sein Wort gehalten. Und damit war die erste Million zusammen. Und in 1974 das erste Haus in Philadelphia, das erste Ronald McDonald Haus. Und Dr. Andre Evans war sehr schlau. Sie hat gesagt, naja, dann nehmen wir gleich den Namen des Sponsors und nennen wir es Ronald McDonald Haus. Wenn dann weitere Häuser entstehen, wird sich McDonald's sicherlich weiterhin engagieren. Und der Rest ist dann Geschichte. Ja. 1980 die Ronald McDonald House Charities gegründet. Und dann ist diese Idee um die Welt gegangen. Mittlerweile gibt es also in 61 Länder gibt es Ronald McDonald Häuser, gesamt 70 begonnen. Das erste Haus wurde in Kiel eröffnet. Dort hat man eine alte Villa gekauft und umgebaut. Das waren noch die Anfänge. Ja, mittlerweile haben wir 23 Häuser hier in Deutschland und 6 Oasen. Und ich sagte schon, in 2 Jahren können wir das 40-jährige Jubiläum hier in Deutschland auch feiern.
Es ist Wahnsinn zu hören, was aus so einer kleinen Initiative, das ist schon beeindruckend. Was macht die Ronald McDonald Kinderhilfe jetzt so, Stiftung, so besonders im Vergleich zu anderen Angeboten?
Hat sich auf eine besondere Art von Unterbringung. Man hat oder es ist gelungen, direkt in Kliniknähe ein doch separates Haus, also die Häuser sind ja eigentlich überall alle gleich, sehen zwar unterschiedlich aus, aber es findet überall das Gleiche statt. Ein Zuhause auf Zeit zu entwickeln, wo die Familien selbstverantwortlich leben, auch nicht, ist auch zeitlich nicht begrenzt, sondern so lange, wie das Kind eben auch in der Klinik bleibt. Und sie sind ganz nah an der Klinik dran, einmal durch die Nähe und dann, dass sie natürlich immer zu jeder Tag- und Nachtzeit, was ja damals auch noch nicht selbstverständlich war, dass Eltern ja eigentlich bei ihren Kindern, das ist ja auch erst dann in den 80er, 90er Jahren, hat man das eingeführt, dass man festgestellt hat, wie wichtig auch die Eltern für die Genesung des Kindes sind. Und ich glaube, das macht die Ronald McDonald Häuser ganz besonders und natürlich auch durch die Gemeinschaft, die in solchen Häusern.
Schon gesagt, die Gemeinschaft ist auch wichtig für die Eltern, die da entsteht. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie erleben die Eltern den Alltag?
Naja, sie leben eigentlich, sollen eigentlich fast wie zu Hause Die haben ihr eigenes Zimmer mit ihrem eigenen Badezimmer. In einem Apartment der McDonald's Kinderhilfestiftung können bis zu 4 Personen übernachten. Auch die Familie kann dann auch am Wochenende kommen. Und dann gibt es Gemeinschaftsräume. Es gibt eine Gemeinschaftsküche, ein Wohnzimmer, einen Spielbereich. Auch dann oft noch eine kleine Bibliothek, immer je nach dem Bedarf, welche Eltern eben auch da sind. Und hier können die Eltern sich ja völlig frei auch entfalten. Eltern, die ziehen sich mehr auf ihr Zimmer zurück, weil sie sagen, jetzt brauche ich nach dem 8-stündigen oder 10-stündigen Tag in der Klinik. Andere sind dann in der Küche, suchen auch den Kontakt zu anderen Eltern. Natürlich völlig ohne Vorgabe. Und es entwickelt sich schon auch ein sehr familiäres Umfeld dadurch in unseren Häusern. Und das ist auch die Rückmeldung von den Eltern, was wir bekommen, dass es ihnen sehr, sehr gut tut, dass sie eben auch sich mit anderen Familien austauschen können und auch viel Unterstützung und auch Trost in sehr schwierigen Situationen durch andere Eltern erfahren.
Mhm. Sie hatten vorhin schon kurz erwähnt, dass es die Häuser gibt und auch die Oasen. Können Sie vielleicht den Unterschied?
Wir haben bis 2006 hatten wir 15 Häuser in Deutschland. Also das ist für die stationären Patienten. Und dann haben wir uns aber auch Gedanken gemacht, es gibt ja nicht nur stationäre Patienten. Das Gesundheitssystem hat sich ja auch verändert. Zahlreiche Behandlungen wurden ja dann auch vom stationären in den ambulanten. Und da haben wir uns überlegt, was können wir für diese Familien, weil die natürlich auch sehr lange in der Klinik sind, untertags, die müssen nicht übernachten, aber haben natürlich immer wieder Behandlungen, dann müssen sie vielleicht 1-2 Stunden warten, dann geht es wieder weiter. Und für diese Eltern, für diese Familien, auch für diese Patienten, wollten wir auch ein besonderes Umfeld, Rückzugsräume innerhalb der Klinik, also nicht außerhalb, aber natürlich eine Einrichtung, die eigentlich die Klinik hoffentlich etwas vergessen lässt und auch so ein bisschen ähnlich wie die Gemeinschaftsräume in den Ronald McDonald Häusern. Es gibt ein Wohnzimmer, es gibt eine kleine Küche, es gibt auch noch so einen Rückzugsraum, wo man auch mal ein Mittagsschläfchen machen kann. Und hier können dann die Familien auf die nächsten Behandlungen und sich auch dazwischen. Und wenn dann das Kind bei der Behandlung ist, können die Eltern auch dort verbleiben und müssen nicht wieder auf dem Krankenhausflur sitzen. Da haben wir mittlerweile 6 entwickelt. Mhm. Die erste wurde 2008 in Erlangen eröffnet. Das war unsere Pilotoase. Dann haben wir noch 5 weitere. Und im Jahr sind dort auch circa rund 15.000 Familien können wir dort immer wieder stunden- oder tageweise.
Sehr beeindruckend. Kostet das Ganze ja was. Einerseits die Finanzierung des Baus dieser Häuser oder Oasen und andererseits auch der Betrieb. Wie läuft die Finanzierung ab und wie ist da das ehrenamtliche Engagement dabei? Wie kann ich mir das vorstellen?
Das muss natürlich alles finanziert werden. Wir haben einen Jahreshaushalt von circa 18 Millionen Euro pro Jahr. Natürlich einmal die Bestandshäuser, die instand gehalten werden. Wir haben Personalkosten und wollen natürlich auch noch neue Projekte. Wir sind auf der einen Seite, wie ich es ja schon sagte, sind wir eine Unternehmensstiftung, die circa rund die Hälfte ihrer Spendeneinnahmen aus dem Umfeld von McDonald's erhält. Die Franchise-Nehmer, die Company, auch die Gäste in den Restaurants spenden sehr treu an uns. Sie kennen vielleicht auch die kleinen Spendenhäuschen in den McDonald's-Restaurants. Mittlerweile kann man auch digital spenden. Mhm. Und so kommen aus dem Bereich der McFamily, hier sind auch Lieferanten, sind hier auch noch sehr stark engagiert von McDonald's, bekommen wir rund 9 Millionen Euro. Und die anderen 9 Millionen Euro werben wir durch regionales Fundraising über die Häuser. Firmen spenden, das sind Privatspenden, das sind Kleinspenden. Und hier versuchen wir, indem wir von unserer Arbeit erzählen, indem wir unsere Häuser, indem wir Menschen einladen zu unseren Veranstaltungen, zu überzeugen, wie wichtig das ist und wie wichtig auch deren Spenden sind. Und so können wir das auch langfristig finanzieren. das Ehrenamt spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle. Wir haben rund 130 hauptamtliche Kolleginnen und Kollegen in den 23 Häusern, 6 Oasen in unserer kleinen Verwaltung in München. Aber damit könnten wir natürlich nicht die Häuser in so einer Qualität betreiben. Und wir haben deutschlandweit rund 800 ehrenamtliche Kolleginnen, die sich in einem sogenannten 3-Stunden-Modell pro Woche befinden. Das bedeutet, jeder ehrenamtliche Mitarbeiter soll pro Woche 3 Stunden in einem natürlich, dass es planbar ist, Stundenpläne dann auch gemacht, weil für uns ist natürlich auch die Regelmäßigkeit und die Zuverlässigkeit sehr, sehr wichtig. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein für unsere Arbeit. Also ohne ehrenamtliche Kolleginnen und Kollegen könnten wir das, was wir für unsere 6.500 Eltern in den Häusern und 15.000 Eltern in den Oasen. Ehrenamt ist sehr, sehr wichtig.
Ich hatte ja mal die Freude, bei einer Veranstaltung dabei zu sein, wo die Ehrenamtlichen auch geehrt wurden, wertgeschätzt wurden. Und es war schon eindrucksvoll, das zu erleben, wie engagiert die Ehrenamtlichen sind. Da sind Kolleginnen und Kollegen schon dabei seit 20 Jahren oder noch länger. Aber auch wie diese Wertschätzung ist, die denen gegenübergebracht wird, dass diese Arbeit wichtig ist für die Kinder, für die Familien und so weiter. Wer engagiert sich da so ehrenamtlich?
Das ist ein Querschnitt der Bevölkerung. Glaube ich, sind alle Menschen vertreten. Wir haben einen sehr starken Zuwachs auch an jungen Menschen, jüngeren Menschen, also 18 Jahre auch aufwärts, studieren auch teilweise noch, auch Menschen, die noch ganz fest im Berufsleben stehen und natürlich auch viele ehrenamtliche Kolleginnen und Kollegen, die dann im Ruhestand noch eine Möglichkeit suchen, sich sinnstiftend einzubringen. Also eigentlich haben wir einen sehr schönen Querschnitt durch die ganze Gesellschaft und es ist sehr schön zu sehen, wie sich Menschen oder wie sich die Gesellschaft doch für Eltern von schwerkranken Kindern, das ist nicht selbstverständlich, hier seine Zeit zu spenden oder zu investieren. Weil die könnten ja auch was anderes machen. Sie müssen das ja nicht machen. Es gibt ja auch keine Vergütung und deshalb versuchen wir natürlich auch ein bisschen Danke zu sagen oder natürlich auch den Menschen auch eine große Wertschätzung entgegenzubringen, indem wir dann auch in den Häusern auf lokaler Ebene entsprechende Fortbildungen und natürlich auch Dankesveranstaltungen anbieten. Und Sie haben es ja schon angesprochen, die Sternfahrt, so nennen wir es, die jedes Jahr seit über 25 Jahren stattfindet. Das ist unsere deutschlandweite Veranstaltung, zu der laden wir alle ehrenamtliche Kolleginnen und Kollegen für ein Wochenende ein. Das beginnt am Freitag mit einem Get-Together. Dann am Samstag gibt es Workshops und Weiterbildungen. Und am Samstagabend ist dann eine große Gala, der dann auch die langjährigen, wie zum Beispiel 20, 25-jährigen ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen dann auch sehr ausführlich geht. Damit wollen wir einfach ein bisschen etwas zurück. Und das ist uns sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, es ist auch für die Menschen wichtig, die uns hier ihre Zeit schenken.
Ja, dieses Erlebnis der Sternfahrt hat mich wirklich sehr nachhaltig beeindruckt und an der Stelle auch Dank an alle ehrenamtlich Engagierten, die sich da reinbringen, mit wie viel Herzensblut und Begeisterung, die sich da einbringen täglich und bei dieser Sternfahrt ist auch rübergebracht, war sehr eindrucksvoll. Jetzt hatten Sie gesagt, die Stiftung wird jetzt in 2 Jahren 40 Jahre alt. Wie sehen die Pläne für die Zukunft aus? Ich meine nicht, dass Sie nichts zu tun haben mit den Häusern, die Sie jetzt schon betreuen. Aber wie gibt es noch weitere Pläne?
Großem Interesse auch die Krankenhausreform. Kann ja auch überall nachlesen, beziehungsweise hört ja auch von allen Seiten im Gesundheitswesen, wird auch über die Zentralisierung von Krankenhäusern und natürlich von Behandlungen gesprochen. Und das wird natürlich auch nicht an der Pädiatrie, an der Kindermedizin, Heilkunde vorbeigehen. Und man stellt Überlegungen an, dass man kleinere Standorte schließt und dass dann gewisse Krankheiten auch nur mehr an spezialisierten Kliniken, Fachkliniken, Universitätskliniken, wie auch immer, auch behandelt werden. Einmal natürlich, weil die Expertise dann auch höher ist, weil man natürlich sich dann auch eine bessere Qualität erhofft und natürlich auch aus Kostengründen. Das beobachten wir natürlich mit großem Interesse, weil das bedeutet natürlich, dass auch wenn Eltern zu einer Spezialklinik reisen müssen mit ihrem Kind, natürlich die sie auch weiter weg von zu Hause sind und wenn es länger anhaltende, brauchen sie eine Übernachtungsmöglichkeit. Und da kommen wir natürlich dann wieder ins Spiel. Wir rechnen natürlich jetzt bei der Krankenhausreform mit einer Zunahme von Eltern, die übernachten müssen. Und das werden wir genau prüfen, inwieweit der Bedarf sich auch dann an bestehenden Standorten findet. Oder vielleicht, wir nennen es Relocation, auf einem neuen Bauplatz ein größeres Haus errichten können oder auch neue Standorte, die bisher noch nicht auf unserem Plan waren. Also hier sehen wir den Bedarf nochmal wesentlich ansteigen in den nächsten 10 bis 15 Jahren und da wollen wir uns schon frühzeitig ausrichten. Ich habe ein schönes Beispiel in Hamburg-Altona. Dort haben wir vor 10 Jahren ein Haus mit Oase mit 11 Apartments. Die Belegung ist immer höher geworden, sodass wir dann gemeinsam mit der Klinik beschlossen haben, jetzt bauen wir noch ein weiteres Stockwerk auf, sodass wir dann noch 9 zusätzliche Elternapartments haben und auch nochmal die Gemeinschaftsräume. Und dieser Bau läuft gerade. Im Dezember dann nach 11 Jahren hoffentlich die Eröffnung. Und so können dann noch mehr Familien bei uns.
Das ist ziemlich beeindruckend, weil ich glaube, diese Zentralisierung, um die kommt man nicht drum herum. Und häufig ist das Argument gegen die Zentralisierung, jetzt gerade bei Frühgeborenen, weil man kommt, ja, jetzt, dann sind die Eltern so weit weg und so weiter. Und ich glaube, gerade an der Stelle bieten sie ein gutes Angebot, dass man das eben kombinieren kann, dass man sagt, okay, ich muss diese Kleinsten an wirklich wenigen Zentren betreuen, muss dann aber auch gleich dafür sorgen, dass die Eltern dabei sein können und zur Verfügung stehen, weil die ja Unterstützung geben können, da halte ich für unheimlich wichtig. Es ist ja häufig so bei den Frühgeborenen, ist ja auch ein Auf und Ab, ein Tal von Herausforderungen, von Enttäuschung. Gibt es Angebote, die irgendwie auch das neben der Unterkunft und den anderen Eltern, die ein bisschen Unterstützung bieten, weitere Angebote bezüglich psychischer Unterstützung von Eltern, die da bei Ihnen unterkommen?
Also wie Sie schon sagten, die gehen durch Höhen und Tiefen, weil eine Frühgeburt ist ja nicht vorhersehbar. Die Eltern kommen überraschend in die Klinik, kommt dann das Kind wesentlich früher zur Welt. Sie sind ja auch Spezialist, Sie kennen das ja auch. Und dann sind die Eltern erstmal da. Die können ja nicht mehr nach Hause fahren, was sie vielleicht gerne machen würden. Oft stehen die dann bei uns vor der Tür, nicht mal eine Reisetasche dabei. Und auf der Station können sie nicht bleiben, aus medizinischen Gründen. Und dann stehen die bei uns vor der Tür, versuchen wir die erstmal natürlich, die fahren dann nochmal nach Hause vielleicht oder der Vater fährt nach Hause, dann werden die wichtigsten Sachen geholt. Dann versucht natürlich auch die Mutter möglichst viel bei ihrem Neugeborenen zu sein, soweit es medizinisch auch ist. Aber hat natürlich auch immer den Rückzugsort in das Ronald McDonald Haus. Und dort trifft sie natürlich auch auf andere Eltern und bekommt auch bei uns einen etwas normalen Rhythmus, um auch Kraft schöpfen zu können. Und das, glaube ich, oder so haben wir das auch wieder gespiegelt bekommen, das ist für die Eltern oft auch noch wesentlich wichtiger als jetzt eine professionelle psychologische Betreuung, die sie ja in der Klinik bekommen. Dass, wenn sie den Bedarf identifizieren, eine Familie braucht Hilfe, dann werden sie natürlich aus medizinischer Seite haben. Wir versuchen, eine gewisse Familiennormalität zu. So einer jungen Familie, die jetzt ein Frühchen hat, da hängt ja noch viel mehr dran. Da ist noch ein Mann da, da ist noch ein Geschwister. Der Mann versucht wieder irgendwo vielleicht in die Arbeit. Aber wir versuchen mit unserem Familienapartment, mit unseren Gemeinschaftsräumen zu geben. Und da kann die Familie immer dann auch zusammenkommen, was ja in der Klinik nicht immer und überall möglich ist. Aber trotzdem ist die Familie immer ganz in der Nähe des neuen Geschwisterchens oder des neuen Kindes. Und ich glaube, das gibt sehr, sehr viel Sicherheit und damit leistet man auch eine hohe psychologische Unterstützung gegenüber den Eltern, weil wir ihnen auch Normalität geben und auch ja Pflichten. Die Mutter kann dort ihre Wäsche selbst waschen. Sie kann für das Geschwisterkind dort selbst kochen. Also sie kommt in ein normales, möglichst normales Leben auch wieder hinein. Und dann, wenn das Frühchen dann, naja, auch dann wächst, auch, dann kann man das auch mal mitnehmen. Das darf ins Ronald McDonald Haus. Ist aber, die sichere Klinik ist immer noch in der Nähe. Und auch kurz vor der Entlassung, die Familien oft mit ihrem Frühchen oder mit ihrem dann nicht mehr zu, ja, also mit ihrem Kind, was dann schon alleine mit den Eltern erstmal einige Tage im Ronald McDonald Haus, weil sie wissen, wenn jetzt irgendwas noch ist, dann kann ich ganz schnell nochmal in die Klinik kommen oder eine Schwester kommt rüber und hilft mir bei den ersten, in den ersten Tagen. Das ist, glaube ich, unsere Hauptarbeit, die wir den Eltern, die wir leisten können gegenüber den Eltern und der ganzen Familie. Wir haben relativ schnell, das haben uns natürlich auch Ärzte gesagt, es ist denn nicht nur das Kind krank, die ganze Familie ist ja eigentlich von der Thematik und kann dadurch, und wir versuchen, dass die Familie zusammenbleiben kann dadurch.
Ich glaube, diese beiden Punkte, Sicherheit und Normalität, die so wichtige Aspekte für die Eltern, die ja sich um ihr Kind kümmern wollen und dazu einfach die Kraft brauchen und diese Zeit brauchen. Und wenn das sozusagen gesichert ist, dass die nicht immerhin nach Hause fahren müssen und so weiter, ist es, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wahrscheinlich manchmal noch viel wirkungsmächtiger als so manches Medikament, was wir geben können dem Kind. Also wenn man sich auf die langfristige Entwicklung sich anguckt, wenn man da die Eltern stärken kann. Ja.
Dann haben wir auch noch zwei Medikamente, dann, weil Sie schon von Medikamenten sprechen. Wir bieten natürlich auch in den Häusern dann noch besondere Dinge an, wie zum Beispiel jeden Dienstag ein Elternfrühstück und ein Verwöhnabendessen, was von Ehrenamtlichen am Donnerstagabend zubereitet wird oder von Corporate Volunteering Gruppen. Das sind dann nochmal zwei Highlights in der Woche, wo sich auch dann die Mutter oder die Familie auch um nichts in der Küche kümmert. Und das sind dann sozusagen nochmal unsere Medikamente, die wir zusätzlich geben.
Das ist ja auch ein super Angebot. Es werden wahrscheinlich die im Rahmen der Krankenhausstrukturreform, der eine oder andere wird jetzt unseren Podcast hören und sagen, das möchte ich auch haben für mein Krankenhaus. Nach welchen Kriterien entscheidet die Stiftung, welche Projekte sie fördert? Wir fördern das sozusagen Punkt 1 erstmal und dann die zweite Frage. Wie stellen Sie sicher, dass es auch wirklich da ankommt, also das Geld so effektiv wie nötig oder möglich genutzt wird?
Also grundsätzlich gehen wir dorthin oder bieten unsere Leistung dort an, wo sie dringend benötigt wird. Also die Kliniken kommen in der Regel auf uns zu. Wir präsentieren uns natürlich oder stellen uns auch vor. Zum Beispiel sind seit einigen Jahren auch auf pädiatrischen Kongressen präsent mit einem kleinen Stand, wo wir unsere Arbeit erklären, wo man sich über uns informieren kann. Und die einschlägigen Kinderkliniken, die kennen uns auch mittlerweile. Und wenn eine Klinik oder eine Kinderklinik oder ein Professor auf uns zukommt und sagt, ich habe so und so viele Eltern, die ich nicht unterbringen kann, bitte helfen Sie mir, dann ist das für uns schon natürlich ein ein Indikator. Hier wird unsere Hilfe, auch unsere die Spenden, die wir bekommen, sind hier auch sehr gut eingesetzt. Natürlich machen wir entsprechende Feasibility Studies, also Machbarkeitsstudien, wo wir Patientenzahlen über einen längeren Zeitraum abfragen. Wie ist die Zukunftsprognose über Eltern, die reisen oder die eine längere Strecke ziehen, Eltern in Betracht, die eine Entfernung von über 50 Kilometer vom Krankenhaus oder von der Klinik entfernt sind, um sicherzustellen, dass ein Haus, das wir entwickeln, das wir auch dann bauen, auch möglichst gut ausgelastet ist. Mhm. Und dass die Spenden richtig und gut ankommen, davon kann sich jeder Spender selbst ein Bild machen. Jeder ist herzlich eingeladen, ein Ronald McDonald Haus selbst zu besuchen. Er muss sich auch nicht anmelden. Zwischen 9 Uhr und 18 Uhr ist jeder Besucher, er bekommt eine Tasse Kaffee, er bekommt das Haus gezeigt und kann sich selbst ein Bild auch von unserer Arbeit und so hoffen wir oder glauben wir auch, dass wir unsere Spender nicht überreden, sondern überzeugen können mit unserer Arbeit.
Herr Köstler, an der Stelle frage ich eigentlich immer nach einem Literaturtipp. Wir hatten schon darauf hingewiesen, dass man sich die Häuser vor Ort angucken soll, also eine herzliche Einladung, da mal vorbeizuschauen und sich Ihre Arbeit anzusehen, diese Häuser. Man kann natürlich auf Ihrer Homepage, die werden wir verlinken mit dem Podcast in Shownotes, aber Sie haben jetzt auch aktuell noch einen eigenen Podcast. Können Sie uns dazu was erzählen?
Also wir haben einen eigenen Podcast mit unserem Schirmherrn Alexander Matzer entwickelt. Alexander Matzer ist Fernsehmoderator und ist auch Schirmherr am Ronald McDonald Haus am Deutschen Herzzentrum in München. Mit Alexander haben wir zusammen eine Podcast-Serie entwickelt, die mit unterschiedlichen Gästen, mit Eltern, Personal, Ärzten, Schwestern und auch Mitarbeitern von uns. Insbesondere in den Häusern haben wir eine sehr hohe Damenquote. Und wenn man dort reinhört, der Podcast heißt Zimmer mit Aussicht, dann kann man sich, glaube ich, ein sehr fundiertes Bild unserer Arbeit auch selbst machen. Und dann, Sie hatten ja auch schon unsere Webseite. Hier findet man unter Wirkung eine Wirkungsstudie, die wir 2017 auch bei Kantar in Auftrag gibt. Hier kommen insbesondere Eltern, Klinikpersonal und Stakeholder von uns werden dort auch interviewt und können hier auch aus ihren Erfahrungen mit uns und wir haben das Ganze zu einer Studie zusammengefasst und auch hier wird nochmal unsere Arbeit sehr detailliert.
Ja, perfekt. Den Link gibt es in den Shownotes. Tolles Format. Hat mir gut gefallen, hat mir Spaß gemacht. Das werden wir auch verlinken zu diesem Podcast. Herr Köstler, damit sind wir schon am Ende des Neocasts. Ich frage zum Schluss immer, was Sie vielleicht jungen Zuhörern mit auf den Weg geben können, denen, die jetzt vielleicht am Anfang ihrer medizinischen Karriere stehen. Haben Sie da irgendwas, was Sie denen mitgeben wollen?
Ich durfte jetzt ja schon einige Male auch auf pädiatrischen Kongressen als Aussteller beziehungsweise auch Besucher sein. Sehr beeindruckt von den jungen angehenden Ärztinnen und Ärzten, mit welcher Empathie und Leidenschaft sie diesen Beruf. Und ich kann eigentlich allen nur beglückwünschen zu dieser Berufswahl. Es ist ein wunderbarer Beruf und Kinder sind unsere Zukunft, insbesondere kleine, vor allem kranke Kinder, die Hilfe aller benötigen, müssen ganz dringend unterstützt werden. Und das sollen diese jungen, angehenden Ärztinnen und Ärzte auch mit viel Leidenschaft, weil damit haben sie, glaube ich, eine ganz, ganz tolle Berufswahl getroffen. Und ich hoffe natürlich, dass auch in unserer Gesellschaft die Bedürfnisse von Kindern auch mal wieder ein bisschen nach oben rücken.
Ein sehr schönes Abschlusswort. Herr Köstler, ich danke Ihnen ganz herzlich.
Ich danke Ihnen, dass ich dabei sein durfte.
Das war ja wieder der Neocast der DSKN, Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene, in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Perinatale Medizin. Diesmal zu dem Thema Ronald McDonald Häuser mit Adrian Köstler. Falls Ihnen der Podcast gefallen hat, unterstützen wir die Arbeit der DSKN mit einer Spende. Haben Sie Fragen oder Anregungen zum Neocast? Melden Sie sich gerne bei uns. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe bis zum nächsten Mal. Ihr Mario Rüdiger.
Das war der Neocast. Update Neonatologie. Der Podcast der Deutschen Stiftung Kranke Neugeborene. Am Mikrofon Mario Rüdiger. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information, Fortbildung und Unterhaltung. Er ersetzt nicht die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Die Inhalte dieses Podcasts spiegeln die persönliche Meinung des Moderators und seiner Gäste wider. Die Referenten verwenden große Sorgfalt darauf, den aktuellen Wissensstand zu präsentieren. Wie jede andere Wissenschaft unterliegt auch die Neonatologie ständigen Entwicklungen. Änderungen sind vorbehalten.